Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Ein neuer Montag und deswegen auch höchste Zeit für eine neue Folge unseres VRM-Podcasts Korte und Rink. Herzlich willkommen auch heute. Mein Name ist immer noch Dennis Rink, Chefredakteur der VRM. Und auch heute darf ich wieder den immer noch vielleicht braungebranntesten, aber in jedem Fall fittesten Politikwissenschaftler Deutschlands, Professor Dr. Karl-Rudolf Korte, begrüßen. Hallo, Herr Korte.
Ja, herzlich willkommen. Wie immer, Übertreibungen treiben Sie an. Das ist klar. Das ist die Logik der Medien, mit Sensationsmeldungen zu beginnen.
Apropos Sensationsmeldungen, Sie haben sich ja letzte Woche sensationell in Berlin aufgehalten, eine Woche lang, quasi ganz nah am Zentrum der Macht. Haben Sie da irgendwas aufgeschnappt oder wie war die Stimmung?
Es war in dem Kongresshotel, in dem ich mich aufgehalten habe, unterkühlt, kalt. Ich habe mir nochmal meinen Schnupfen verstärkt, der ist ein bisschen besser. Insofern spreche ich nicht mehr so ganz durch die Nase. Aber nein, man hat von professionellen, seriösen Verhandlungen nichts mitbekommen. Die Spitzen der Akteure sind nicht sichtbar in der Stadt und wird auch nicht über sie gesprochen. Sie sind einfach weg. Sie sind intensiv in den Verhandlungen, was im Prinzip ein gutes Zeichen ist. Aber ich kann Sie beruhigen, ich bin diese Woche auch wieder da. Vielleicht gibt es ja diese Woche schon einen Abschluss, sodass man dann livehaftig dabei wäre.
Stimme ich Ihnen aber tatsächlich zu, dass in der vergangenen Woche, wenn ich auf unseren letzten Podcast blicke, man in der Öffentlichkeit außer vereinzelten Meldungen aber den großen Schwung nicht mitbekommen hat, was ja tatsächlich für konzentrierte und konzertierte Verhandlungen im geschlossenen Raum sprechen könnte.
Ja, in der Zeitschrift Politik und Kommunikation, deren Mitgründer ich bin, wie ich jetzt nochmal gelesen habe, nach der 125. Ausgabe, glaube ich, 2002 wurde das gegründet. Und da beratend weiter mit tätig bin, der Politik Award einmal im Jahr in Berlin, resultiert ja auch aus dieser Zeitschrift. Darin hat ein sehr langes Interview mit Peter Altmaier stattgefunden in der aktuellen Ausgabe, in der er nochmal seine Erfahrungen mit Koalitionsverhandlungen beschreibt, wie man wechselseitig dem anderen nicht nur was gönnt, sondern auch praktisch zelebriert, welche Erfolge man wie, wann auch vorstellt. Das ist ganz gut zu sehen, dass eben nicht nur um Größenverhältnisse geht, sondern im Kern um Vertrauen und durchaus um das große Ziel, eine Koalitionserzählung zu entwickeln, die uns begeistert, die uns mitreißt. Und das ist in Deutschland ja ziemlich schwer, weil wir ja immer darauf warten und geradezu lauern, dass alles schlechter wird. Und so begleiten wir ja auch medial, aber auch im Bürgerforum, in den Gesprächen mit anderen, diese Verhandlungen. Die Erwartungshaltungen sind ja überhaupt nicht mehr da. Ne? Und das ist sicherlich eine falsche Voraussetzung für das, was jetzt in diesen Tagen sich entwickelt.
Das heißt, dieser zugegebenermaßen ja auch mediale Erwartungsdruck, aber auch der ja vor allen Dingen aus Reihen der Wirtschaft formuliert wird und natürlich auch die Messlatte, die Merz ja sehr hochgelegt hat, wenn er von einem Politikwechsel im Wahlkampf gesprochen hat. Er hat ja sehr viel in Aussicht gestellt, was man ja darüber diskutieren kann, ob das überhaupt erreichbar ist oder nicht. Die ist Ihnen dafür, dass die Verhandlungen gerade laufen, zu hoch?
Nein, sie ist nicht zu hoch, sondern wir sollten das einfach erstmal kaufmännisch kühl begleiten, aber nicht schon vorab bewerten und uns auch überraschen lassen. Da sitzen ja intelligente Verhandler zusammen und sie wissen, dass vieles von dem in den nächsten Jahren auszuführen ist. Insofern werden die Vertrauenswerte gegenüber dieser Regierung in den kommenden Monaten relevant. Im Moment sind die Umfragedaten irrelevant. Aber warum sollten es nicht möglich sein, originelle Auswege zu finden aus dem, was an großen Problemen wir hier leicht aufzählen können? Keine einfachen Auswege, weil wir in einer komplexen Gesellschaft nicht mit drei Punkten irgendeine Lösung haben, aber doch vielleicht überraschende Ansätze finden, die viel mehr sind als nur Klientel zu bedienen, die viel mehr sind als kleinste gemeinsame Nenner zu definieren. Darum geht es mir. Und da wäre auch gut, mit der einen oder anderen Leerstelle zu arbeiten und zu sagen, da haben wir noch keinen Ausweg gefunden. Auch das wäre aus meiner Sicht überzeugend zu sagen, in einem Jahr ist die Weltlage ohnehin eine andere, da brauchen wir anderen Instrumentenkasten. Auch das ist unter den Rahmenbedingungen von komplexen Handlungsmodellen, Strategiefähigkeit herzustellen, viel realistischer als so zu tun, als könnte man jetzt alles ordnen.
Sie haben die Umfragewerte angesprochen. Es gibt einzelne Medien, die warten ja nur schon drauf, bis die AfD, sie flehen es ja quasi herbei, bis die AfD an der Union vorbeigezogen ist. Ich habe jetzt aber auch von Kollegen von mir schon Texte gelesen, die darauf eingegangen sind und das thematisiert haben, dass das auch Thema in den Koalitionsverhandlungen sein soll, diese
Ja.
Umfragewerte.
Ja, natürlich. Die sind ja jetzt nicht im Konklave abgeschirmt von jeglicher Realität. Zumal jetzt Sonntag war ja wieder Verhandlungspause. Da kehren die auch in ihre Alltagsrealität ein und kriegen natürlich nochmal geballter mit, was los ist. Die Rahmenbedingungen sind doch relativ klar im Hinblick auf das, was wir mit Infrastrukturmitteln, die ja vorliegen, die ja geschöpft wurden für die nächsten Jahre, erreichen können. Wir kennen den Zusammenhang zwischen Daseinsvorsorge, mittlerweile kann man auch sagen, Erreichbarkeit bestimmter Punkte im Alltagsleben und der Form radikal zu wählen. Das ist so naheliegend, sodass jeder Cent, der also dazu führt, die Wohnzufriedenheit zu steigern, die Zufriedenheit mit den Ärzten, also Arzttermine zu bekommen, ein Postamt zu finden. All diese Dinge, die so im Alltag in Deutschland nicht wirklich funktionieren, nicht rundlaufen, elementar sind, um politische Mittigkeit herzubekommen. Das weiß man. Der Zusammenhang ist sozialwissenschaftlich sehr gut untersucht, auch von der Wahlforschung. Und letzte aktuelle Studien dazu belegen das nochmal, dass es auch um die Erreichbarkeit geht. Das ist ein neuer Begriff, dem man zufügen kann. Also nicht nur das Wissen um die Dichte des Busverkehrs ist ausreichend, sondern wie kann ich die nächste Busstation eigentlich erreichen? Wie ist das nächste Krankenhaus erreichbar? Das ist auch ein wichtiger Punkt, der Daseinsvorsorge nochmal unterstreicht. Ich will das einfach nochmal ins Zentrum rücken, weil das der Kern ist für die Zufriedenheit mit dem Vertrauen in Lösungsansätze der Politik. Das ist viel kleinteiliger, als man sich das vorstellt. Aber wenn wir hier eben überzeugende Lösungen finden, wie wir das innerhalb von Monaten das eine oder andere verändern können, wird sich auch die Radikalität, die Zuneigung zur Radikalität, die Zuneigung, Populisten zu wählen, fundamental ändern. Und es kommt noch ein anderer Begriff hinzu, sowas wie Reklamationsanspruch. Ich argumentiere ja oft mit der Lieferando-Demokratie, die nicht ausreicht. Einfach was bestellen, servicemäßig, dann gucken, ob es kommt und ob es schmeckt und ob es passt. So kann ja unsere Demokratie nicht funktionieren, aber es sind natürlich viele Wähler durchaus drauf. Und da passt auch zu, dass man dann reklamiert, ne? Also der Reklamationsanspruch ist ausgeprägt bei ganz vielen und das möchte man auch gegenüber der Politik einbringen, kann aber nicht wirklich funktionieren, aber führt eben zu Unzufriedenheiten. Also reklamieren Dinge, die falsch gelaufen sind oder die aktuell falsch laufen. Da kann jeder so viel aufziehen. Also ich meine nur, das ist die Dringlichkeit, die ein Vertrauen in diese Lösungsfähigkeit einer liberalen Demokratie, die super unter Druck ist von außen und innen, aber geradezu idealtypisch beschreibt. Und dessen, glaube ich, sind sich die Verhandler sehr bewusst.
Wobei ich dann finde, dass diese Reklamationen ja auch daherrühren oder auch vielleicht Politikverdrossenheit fördern, dass im Wahlkampf, aber ja auch jetzt, zumindest in der Öffentlichkeit, es wird ja in unzähligen Gruppen zu unzähligen Themen verhandelt, aber dass schon das Thema aufkommen kann, dass genau diese Daseinsvorsorge oder dieses Thema Erreichbarkeit von der Politik gar nicht richtig bedient wird und dass diese Themen nicht angesprochen werden und dass deswegen, glaube ich, viele Bürger sich fragen, was habe ich denn jetzt konkret in meinem Alltag mit den Problemen, die mich umtreiben, davon. Wir hatten es in dem Podcast ja schon häufiger, dass wir das Thema Wohnen angesprochen haben oder bezahlbares Wohnen. Was wir im Wahlkampf immer mal angemerkt haben, ist, dass Dinge wie Gesundheit oder Rente, die mich jetzt zumindest in der Frage, wie es damit weitergehen kann, auch immer umtreiben und wo wir jetzt hier bei der VRM auch nochmal Schwerpunkte drauf setzen, um das zu beleuchten. Diese Themen, die wirklich die Leute, glaube ich, auch in ihrem Alltag beschäftigen, die kommen ja in dem politischen Diskurs immer viel zu kurz.
Ja, meinen wir. Aber jetzt in den Verhandlungen, glaube ich, spielt das eine sehr große Rolle. Allein die Vorstellung, diese Milliarden für die Infrastruktur zu nutzen, spielt ja genau in diese gesamten Themen rein. Demokratie ist Lebensweise und diese Lebensweise wird eben betroffen durch politische Maßnahmen. Und davon hängt unsere Zufriedenheit ab. Es geht auch noch viel weiter. Es geht auch um den Einkauf, ne? Den Einkauf von Lebensmitteln vor. Wird nach wie vor immer wieder teurer, die Lebensmittel. Und da verdienen sich natürlich auch die Lebensmittelläden, also die großen Discounter, dumm und dusselig geradezu. Und auch das ist eine Frage, die mit sozialer Gerechtigkeit zu tun hat, die einen umtreibt. Wie kann das sein? Das klingt ja auch so wie Preisabsprachen. Wir haben doch Kartellmöglichkeiten. Ich bin überhaupt kein Kenner. Ich wundere mich nur, dass zeitgleich all die Dinge überall, was Lebensmittel anbelangt, weiter steigen und steigen. Und da müsste die Politik auch ein Gegenmittel finden, weil es doch unseren Alltag unmittelbar betrifft.
Aber wenn die Verhandler bei diesen Themen ja auch an Lösungen arbeiten, wäre es dann nicht auch Teil eines erfolgreichen oder zukunftsweisenden Narrativs, solche Botschaften tatsächlich mal ins Zentrum zu stellen, beziehungsweise reagieren Politiker, sage ich mal, Merze oder Klingbeil, dann immer nur auf das, was von den Medien oder von der Öffentlichkeit gesetzt wird, weil das war die ersten Botschaften, mit denen Sie bisher in die Öffentlichkeit gegangen sind, haben sich doch immer wieder um ähnliche Themen gedreht.
Ja, das wäre eben meine Hoffnung, dass sich das ändert, dass wir in einem europäischen Führungsmodell geradezu hier Lösungen präsentiert bekommen, denn Alleingänge helfen ja in keinem Punkt weiter. Also die Strategiefähigkeit zur Führung hängt auch damit zusammen, Unpopuläres mehrheitsfähig zu machen und es zu beschreiben, uns es auch zuzumuten, mit Zumutungsmut. Wenn es gut beschrieben ist, werden wir für befristete Zeit dem auch gerne folgen. Aber da muss man sich auch anstrengen, ambitionierte Politik zu unternehmen. Das ist meine persönliche Erwartungshaltung. Und ich schließe nicht aus, dass dazu wir das eine oder andere in dem hoffentlich kurzen Papier, was am Ende herauskommt, der Koalitionsvereinbarung lesen können. Zumindest als Richtungsanzeige.
Sie rechnen doch nicht wirklich mit einem kurzen Papier, Herr Korde.
Ich rechne nicht mit diesen 177 Seiten, vielleicht ist es drucktechnisch, können Sie das so kleine Größenordnung wählen von Schriften, dass es dann weniger, doch ich rechne eigentlich mit weniger. Also die Ampel war, das war schon ein sehr umfangreicher Vertrag, nicht der größte, aber doch einer der längsten und ich rechne schon mit kürzeren, genau um diesen Erwartungsdruck auch zu generieren, vielleicht auch mit interessanten Modellen, wie man den Koalitionsverhandlungen fortsetzt, dann vielleicht, um nach einem Jahr eben zu sehen, was ist abgearbeitet, was müssen wir uns an neuen Zielen setzen. Darum geht es doch. Es ist doch eine Illusion zu glauben, man kann für 4 Jahre etwas im Voraus planen angesichts dieser krisenbelasteten Zeiten einer komplexen Gesellschaft.
Jetzt haben Sie aber eben gesagt, Herr Korte, dass wir uns auch daran gewöhnen müssten oder dass wir es auch als Wähler zulassen müssten, dass es Politiker gibt, die uns auch Wahrheiten zumuten.
Ja.
Jetzt habe ich das Gefühl, in der vergangenen Regierung war derjenige, an den ich dann als erstes denken musste, Robert Habeck, der uns Wahrheiten zugemutet hat, unabhängig jetzt, ich klammere seine Bilanz als Wirtschaftsminister in Teilen aus, das ist ja jetzt ein sehr komplexes Thema, geht mir nur um seine Art von Politik. Der hat ja relativ viel erklärt, er hat auch Fehler zugegeben, er hat auch an manchen Punkten gesagt, das geht jetzt nicht und das ist zum Beispiel teuer, also Klimawandel kostet Geld. Jetzt ist dieser Robert Habeck nach der letzten Wahl A mit den Grünen abgestraft worden und persönlich auch so, dass er jetzt nicht mehr in der ersten Reihe der Spitzenpolitiker tanzt. Im
Ja.
Vergleich dazu ist jetzt mit Friedrich Merz jemand gewählt worden, der gesagt hat, es wird vieles anders und wir kriegen das ohne Kohle hin, beziehungsweise ohne großartige Neuverschuldung. Sind wir dann als Wähler schon reif dafür, uns Wahrheiten zuzumuten oder zumuten zu lassen und das dann nicht abzustrafen?
Ja, ist eine originelle Frage, die ich gar nicht so von Ihnen erwartet habe.
Ich habe mich auch wirklich mir Mühe gegeben gerade.
Ja. Also wir haben ja verschiedentlich darüber gesprochen, dass dieser disruptive, angedachte Weg, große Politikwechsel ganz selten ist durch exogene Schocks, häufig hervorgerufen. Dann kann das mal passieren, aber in der Regel ist es ja in der Fahrtabhängigkeit so, dass wir durch diesen Entfeindungszwang mehr verschiedener Mehrheiten langsam uns in eine Richtung verändern, aber nicht abrupt. Und insofern ist der Wähler durchaus, wenn er das gewohnt ist, gar nicht so sehr dem Friedrich Merz auf den Leim gegangen, an einen großen Politikwechsel zu glauben, weil man nicht weiß, wie man den hinbekommt. Das ist der eine Teil der Antwort. Der andere ist, es kann ja durchaus sein, dass eine Koalition mit der jetzigen Mehrheit für Unpopuläres wirbt und es nicht einem Partner überlässt. Das war ja genau der Eindruck. Scholz hat immer gesagt, ich beschütze euch, müsst euch nicht ändern, alles bleibt so, hat er fast wörtlich im Bundestag gesagt. Und von der FDP war praktisch das Festhalten ritualisiert an Schuldenbremse zu erkennen. Ambitionierte Veränderungsideen kamen letztlich von den Grünen alleine. Und das wird natürlich vom Wähler dann insgesamt nicht belohnt. Aber warum soll nicht eine Mehrheit, die jetzt da ist, mit 12 Sitzen Mehrheit im Deutschen Bundestag, durchaus auch Unpopuläres mehrheitsfähig machen? Das ist mein Punkt. Also ambitionierte Politik. Dagegen wenden sich nicht grundsätzlich Bürger. Es muss plausibel daherkommen. Und wenn eine Mehrheit das durchsetzt, werden wir eben unter befristeten Rahmenbedingungen gucken, ob es wirklich auch zu einer Verbesserung führt. Wenn es das führt, dann lohnt sich natürlich ambitionierte Politik auch im Sinne von Unpopulären durchzuziehen. Dazu braucht es eben strategiefähige, mutige Politiker, die das machen und die längeren Atem haben. Letztlich hat man ja für 4 Jahre den Atem, um dann wieder vor die Wähler zu treten und zu sagen, das war zwar anstrengend, das war ambitioniert, es hatte auch zu Einschnitten geführt, vielleicht auch zu Verlusten, aber am Ende ist es für die Mehrheit besser geworden. Und darum geht es. Und da war Habeck ja komplett alleine der Einzige, der das in dieser Form propagiert hat, ohne eine Unterstützung.
Sie haben trotz Ihres jungen Alters ja schon die eine oder andere Wahl und vor allen Dingen dann auch die eine oder andere Koalitionsverhandlung begleitet. Jetzt wurde in den vergangenen Tagen auch darüber gesprochen, dass die SPD sich sehr selbstbewusst in diesen Koalitionsverhandlungen gibt, trotz der lediglich 16,4%, weil man deutlich der kleinere Partner ist. Können Sie mal eine Einschätzung abgeben, wie die Logik von diesen Koalitionsverhandlungen mit den verschiedenen Partnern, gerade der verschiedenen Größenordnung, aussieht? Weil die Union jetzt schon sagt, wir dürfen uns von denen nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Andererseits sagt die SPD wahrscheinlich, wir sind auch Teil der Koalition, deswegen müssen wir auch ein paar Punkte setzen. Und das immer nur von den Kräfteverhältnissen her abzuleiten, funktioniert da nicht.
Das stimmt. Es ist nicht so, dass man das irgendwie prozentual gewichtet, wer jetzt mehr durchbekommt, wer weniger durchbekommt. Es geht auch um Signalentscheidungen, die eine hohe Wirkung haben in die Parteien hinein, bei Themen, für die man sich vorher stark gemacht hat. Auch das würde ich nicht unterschätzen, welche historischen Erinnerungsmöglichkeiten hier existieren. Aber die Annahme, dass der kleinere Partner grundsätzlich viel weniger durchbekommt, ist keine Annahme, mit der man ihn in Verhandlungen geht. Also es geht nicht um 50 zu 50 oder dann mit der CSU noch anteilig verändert in den Prozentwerten, sondern es geht schon um ein Gesamtkunstwerk, was zu inszenieren ist, bei dem durchaus jeder vorkommt und bei dem die nachfolgenden Tage eine große Rolle spielen. Die Union wird das ja in einer quasi Delegiertenkonferenz, eine kleine Parteikonvent, verabschieden lassen. Bei der SPD wird es ja mehrere Tage dauern, mit einer Online-Umfrage dann die Mitglieder dazu zu bewegen, zuzustimmen. Es sind also unterschiedliche Partizipationsvorstellungen, die auch unterschiedlichen Logiken folgen, wie man Begeisterungsfähigkeit hervorruft, um eine Mehrheit dafür hinzubekommen, sich dieser Koalitionslogik zu unterwerfen. Das ist also auch von dem Zustimmungsverhalten abhängig. Es ist insofern schwer zu beantworten. Der ideale Fall ist, dass man sich zusätzliche Themen sucht, bei dem der Kuchen der Verhandlung für alle größer wird. Es also kontextualisiert im Sinne einer europäischen Fragestellung, bei der dann gar nicht mehr klar erkennbar ist, von wem jetzt dieser Zusatzpunkt kommt, von wem der drei Parteien, von welchen Akteuren, aber alle davon einen Gewinn haben können. Insofern die Umfragedaten und die Wahlergebnisse, das hat alles Auswirkungen auf die Verhandlungen, auch auf das Selbstverständnis, aber es ist nicht eins zu eins zu übersetzen in den Verhandlungen.
In dem Zusammenhang finde ich übrigens, hat Alexander Dobrindt eine ganz wundersame Wandlung genommen. Also man ist ja bei CSU-Politikern, wenn man Herr Söder im Kopf hat, immer sehr gespannt auf die Äußerungen. Aber während er ja früher Söders Kettenhund war und ja gerne auch in Talkshows ordentlich draufgehauen hat, drückt er sich ja seit der Wahl sehr staatsmännisch und tatsächlich sogar zusammenführend aus.
Ja, ist irgendwie präsidialer geworden. Das fällt auf. Das ist geradezu irritierend. Aber ja, es kann situativ sein, es kann angemessen sein für die Verhandlungen. Wir wissen es nicht genau, weil wir eben verschiedene Phasen seines politischen Lebens kennen und gewappnet sein müssen, dass offenbar auch noch andere Zugänge zum Politikthema und auch andere Profilierungszwänge in ihm offenbar auch stecken, die man wahrscheinlich unterschiedlich abrufen kann.
Oder er bereitet sich schon mal auf das von Söder ja schon angekündigte wichtige Amt im Kabinett vor.
Kann auch sein, aber ich fand jetzt von Ihrem Kollegen Fried auch interessant beschrieben, Lars Klingbeil, der schrieb, glaube ich, eine Gefahr einer rhetorischen Frühvergreisung anheimfällt, dem er eben unterstellt, dass er sich zu wenig bewegt, zu wenig verändert, irgendwie phrasenhaft daherkommt, aber jetzt weniger als Leuchtturm für Sozialdemokratie, noch als Führungsfigur. Also das war schon eine ganz schöne Abwatscherei für einen Spitzenakteur, der bei dem unklar auch ist, wie er sich politisch einordnet, ob er in die Kabinettsdisziplin geht oder ob er Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzender bleibt.
Wenn die Diagnose stimmen würde, wäre das für die SPD natürlich bitter, weil er ja im Prinzip gerade der einzige starke Mann ist in der SPD, von dem man hört. Also Frau Esken darf zwar immer auf den Fotos am Rand mitlaufen und darf am Tisch auch außen sitzen, aber spielt ja im Prinzip keine Rolle. Er natürlich durch die kulminierte Macht aus Fraktionsvorsitz und Parteivorsitz ist er ja der Chefverhandler, ist ja auch richtig, aber zum Beispiel von einem Boris Pistorius höre ich kaum noch was.
Ja, das stimmt. Das muss kein Nachteil sein. Das kann ihm ja Machtzuwachs intern durchaus erfahren. Das würde ich jetzt dadurch nicht so interpretieren, dass er deshalb keine Rolle mehr spielt. Das glaube ich nicht. Ist ja eher die Frage, wie kann man diesem Thomas-Müller-Syndrom entgehen, was wir jetzt so mitbekommen. Das ist ja doch übel, Sie als großer Sportexperte. Das kann einem ja leid tun. Also würdevoll bedeutungslos zu werden, beschreibe ich ja immer als das Wichtigste in der Politik und auch das Schwierigste gleichermaßen. Wer kann also die Chance nutzen, würdevoll bedeutungslos zu werden in diesen Tagen und wird nicht einfach nur fertig gemacht oder möchte nochmal und muss dann doch abtreten, wie bei Müller das der Fall ist. Da kommen einem die ein oder anderen Namen ja fallen einem ein und das ist ja hier auch nicht wirklich schön, was da mit Müller gemacht wird, anstatt den noch eine Saison auf einer Ersatzbank zu lassen, wie er das offenbar wollte. Ne? Ja, dass er sich das nicht leisten kann, kann ich mir nicht vorstellen. Also es sind unschön, aber es gibt eben in allen Lebenslagen offenbar nicht nur in der Politik.
Sehe ich bei Müller ähnlich, dass man tatsächlich bei einer Legende, den ich jetzt persönlich nicht nur gut leiden kann, sondern der ja wirklich auch eine Legende des FC Bayern ist, dass man es da verpasst hat, da eine Lösung zu finden, bei der beide Seiten ihr Gesicht behalten, obwohl ich auch schon, ich glaube, am Wochenende irgendwas von Max Eberl gelesen habe, dem Sportvorstand, der gesagt hat, Zitat, Müller wollte jetzt auch keinen Folklore-Vertrag unterschreiben. Kann es natürlich sein, dass er natürlich weiß, was Manuel Neuer dann mit knapp 40 noch weiterhin verdient, aber denke mal, wenn die Bayern gesagt hätten, hier, du kriegst noch 3 oder 5 Millionen, von dem Geld könnten sie und ich uns wahrscheinlich auch noch zweimal am Tag warm was essen, zu essen leisten. Aber er wohl, wenn dann auf seinem ähnlichen bisherigen Salär beharrt hat, dann ist das natürlich, haben beide, tragen da glaube ich so ihre Mitschuld bei. Aber ich finde tatsächlich ist im Moment der große Verlierer. Also gibt es zwei große, nämlich der Verein und Thomas Müller. Ja. Was er aufgrund seiner Leistungen, egal wie es jetzt gelaufen ist, überhaupt nicht verdient hat. Ja,
in der Fußball, in dem harten Geschäft gibt es natürlich auch keine Dankbarkeitsorgien und sowas. Das wäre auch falsche Annahme. Ist sowieso eine Sonderwelt, in der wir akzeptieren, dass da Unmengen an Geld akzeptiert rausgeworfen werden, dass auch das eine oder andere Verhandlungsschema auf internationaler Ebene nicht gerade unseren Vorstellungen von Transparenz entspricht, um es vorsichtig auszudrücken. Das sind so Sonderwelten. Trotzdem, hier geht es offenbar um langjährige Loyalität in einer Fankultur, die dann auch praktisch zerstört wird. So, der ist der Blick von außen und insofern fallen ein Parallelen ein, wie man mit Spitzenpersonal in der Politik auch umgeht, das ja sich für uns dienend eingebracht hat, auch über viele Jahre gar keine Privatheit mehr hatte, viel schlechter bezahlt ist als hier diese Fußballer und für alles immer zuständig ist und angefeindet, verhetzt. Das ist eine ganz andere Arena. Aber Abschiedskonstellationen, das fiel mir einfach ein. Da kann man natürlich Parallelen herstellen.
Jetzt sind wir sogar im Sport gelandet, Herr Kort. Und wenn ich natürlich mich in Erinnerung rufe, wie ich Sie letztes Jahr beim Pressefest der Ministerpräsidentin getroffen habe, nämlich im magentafarbenen Nationalmannschaftstrikot, als ja das entscheidende Spiel gegen die Spanier anstand, weiß ich ja, dass Sie auch ein großes Herz für den Sport und für den Fußball haben.
Ja, natürlich. Das ist, wenn Trikots vorzeigbar sein sollten und helfen, einen Sieg einer Mannschaft herbeizuzaubern, dann ziehe ich das natürlich immer wieder gerne an. Daran soll es nicht liegen. Und ja, also klar, Chefredakteure müssen natürlich immer formvollendet da auftreten. Das ist klar. Das musste ich mir nicht leisten. Insofern konnte ich das auch anders machen. Insofern war ich dann auch eher unsichtbar, weniger erkennbar. Ne?
Ich fand es sehr sympathisch, Herr Korte.
Ja, das ist ja schön, dass ich auch Sympathieanteile bei Ihnen hervorrufe. Das ist ja schon fast eine Huldigung.
Ja, also mehr wird da jetzt auch nicht mehr kommen die nächsten Wochen.
Ja,
Das war jetzt
okay.
schon das Maximum.
Okay.
Aber an diesem warmen Tag waren Sie mit dem Trikot auch wesentlich besser aufgestellt als ich mit dem Anzug.
Das stimmt. Also was einfach ein bisschen vorher vielleicht mitdenken, ne? Ein bisschen strategiefähig sein, auch in diesem Punkt. Ne?
Ja, das wäre schön. Auch so. Ich arbeite dran.
Gut.
Herr Korte, zum Abschluss, wir haben schon seit vielen Wochen unseren Hörern immer versprochen, wenn sie uns Fragen einreichen, dass wir zumindest kurz drüber sprechen. Das haben wir ehrlicherweise unter meiner Federführung noch nie gemacht, weil ich es immer vergessen habe oder wir so viel zu bereden hatten. Ich würde trotzdem gerne jetzt zum Abschluss kurz eine Frage einstreuen, die uns Dieter von Kietrowski geschickt hat. Und zwar hat er mit Blick auf das Sondervermögen gesagt, beziehungsweise gefragt, wie wird das zusätzliche Geld ausgegeben? Kann die Regierung jetzt das Füllhorn ausschütten oder kann der Bundestag jeweils mitbestimmen?
Also der Bundestag ist nach wie vor zentral. Der Haushaltsausschuss, der den Bundeshaushalt genehmigt oder nicht genehmigt, ihn verändert, ist nach wie vor zentral. Wir haben allerdings hier einen Budgetvorgriff gemacht über die Verankerung in dem Grundgesetz, sodass hier das Geld vorhanden ist. Aber wie es ausgegeben wird, darüber muss der Bundestag mit dem Bundestagsausschuss entscheiden. Es ist, was die Infrastrukturmittel anbelangt, ja auf 12 Jahre angelegt. Also muss man es schon mal durch 12 teilen. Und ein Anteil der Länder ist festgelegt. Darüber kann der Bundestag dann auch nicht entscheiden. Das geht sofort an die Länder. Die Restsumme verbleibt im Bundeshaushalt und damit auch in der Verfügungsmasse des Bundes. Des jeweiligen Ausschusses im Bundestag, der natürlich darüber wacht, dass es auch sachgerecht für die Infrastrukturmittel eingesetzt wird. Und bei dem 1,5-Verschuldungsziel, was wir überschreiten können, für die Bundeswehr eben gleichermaßen. Da ist Intransparenz, weil man eben nicht Putin gegenüber dokumentieren möchte, wie viel Geld man wann, wie genau ausgibt, um daraus keine strategischen Nachteile ableiten zu können.
Vielen Dank für die Antwort auf diese Frage. Natürlich gilt an dieser Stelle an unsere Hörerinnen und Hörer, dass sie uns weiterhin Fragen einschicken können. Ich habe auch noch ein paar auf der Liste, die ich in den kommenden Wochen immer mal einstreue, weil ich ja schon eben zugegeben habe, dass es bisher ein bisschen kurz gekommen ist. Aber Sie sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind jetzt auf den richtigen Pfad eingebogen und auch am Ende unserer aktuellen Folge angekommen. Herr Korte, was steht diese Woche noch an?
Erstmal müssen wir nochmal Frau Sibylle Nitsch gratulieren. Sie
Herzlichen
ist
Glückwunsch.
nämlich, ja, sie ist für die dänisch-friesische Minderheit am Wochenende zur Vorsitzenden gewählt worden des Südschleswigischen Wählerverbands. Ja, neue Vorsitzende. Also wir sollen die Minderheit nicht vergessen, die in den Landtagen, in Kommunen und auch im Bundestag mit einer Person ja vertreten sind.
Dann an
Das
dieser Stelle Glückwunsch.
steht. Ja, ne, insofern, das ist auch wichtig, an Minderheiten zu denken. Ist klar, die haben sie aus dem Blick verloren. So aus dem Imperium eines Chefredakteurs gibt es praktisch keine Minderheiten mehr. Ja, also diese Woche steht auch noch viel an verschiedenen Städten, verschiedene Vorträge, unter anderem eben auch in Berlin, auch an einer Semestereröffnungsfeier kann ich auch teilnehmen in Berlin an der Hochschule für Wirtschaft und Recht. Interessante Konstellation, weil dort auch mein ehemaliger Mitarbeiter mittlerweile eine Professur hat, der berühmte Wahlleiter ja für die Stadt Berlin ist. Insofern da schon viel Furore gemacht hat, für Ordnung gesorgt hat. Seitdem er im Amt ist, können die Berliner auch offenbar wieder wählen. Also viele verschiedene Termine außerhalb dieses großartigen Rheinhessens. Insofern, Sie müssen hier die Stellung halten.
Werde ich natürlich auch sehr gerne tun, wollte noch beim Blick auf Minderheiten anmerken, dass ich mich ja, wenn ich jetzt eloquente Politikwissenschaftler und Wahlforscher als Minderheit begreife, jede Woche um Sie kümmere, Herr Korte.
Ja, okay, das ist eine sehr gute Antwort. Und mir ist nochmal eingefallen, ich bin auch an einem Tag im Sauerland ganz in der Nähe des Wahlkreises von Friedrich Merz. Insofern versuche ich dort auch mein Buch Wählermärkte vorzustellen und einfach sauerländische Witterung aufzunehmen für Grundgefühle für den kommenden Kanzler. Das schadet nie. Wahrscheinlich waren Sie noch nie im Sauerland, weil Sie das ignorieren, die Vielfalt dieses Landes.
Ich glaube, ich war da mal Skifahren.
Willingen, ne? Genau.
Ja,
Ja.
genau. Das war nämlich nicht weit weg und man konnte da zumindest 2 Tage ein bisschen Skifahren. Deswegen,
Ja.
Herr Korte, Sie sehen, ich bin schon
Doch.
rumgekommen.
Ja, interessant. Das ist doch internationaler, als ich gedacht habe.
Dann
Gut.
lassen wir es für diese Woche bewenden. Ich bedanke mich wieder, Herr Korte, bei Ihnen für die
Ja.
Zeit und für die aufschlussreichen Gedanken. Wünsche unseren Hörerinnen und Hörern auch noch eine gute Woche und dann hören wir uns am nächsten Montag wieder. Bis dahin.
Genau.
Tschüss.
Ciao.
Korte und Rink ist ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und Mittelhessen.de. Redaktion Dennis Rink, Produktion Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik? Dann schreibt uns über Social Media oder per Mail an audio@vrm.de.